Die Kreuzzüge in historischer und biblischer Perspektive. Was wollen wir heute miteinander tun? Ich habe das in drei Schritte aufgeteilt, dieses doch sehr, sehr große und auch schwere Thema. Also Sie tun mir ja ein bisschen leid, bei so einem ja auf den ersten Blick doch sehr trockenen, lange zurückliegenden Stoff. Aber es ist doch interessant, je mehr man sich damit beschäftigt, findet man auch lauter Bezüge. Gerade die Auseinandersetzung mit dem Islam ist eine Zeitsituation auch heute. Also da findet man doch ganz viele Parallelen. Ich habe vorhin im Auto auch nochmal gedacht, ja, auch dass dieses kleine Land, das die Kreuzfahrer da versuchten zu erobern, dass das heute in den Händen der Juden ist, als Staat Israel, ist auch ganz interessant und hat natürlich auch mit diesem ganzen Phänomen der Kreuzzüge auch zu tun. Und ja, da gibt es also ganz viele aktuelle Bezüge, das wollen wir, da verrennen wir uns, wenn wir das machen. Aber damit möchte ich Ihnen einfach auch Mut machen, sich auf dieses Thema einzulassen. Es ist nicht nur ein altes, vertrocknetes, verstaubtes Thema, sondern es hat ganz viele aktuelle Bezüge. Also drei Schritte. Einmal die Kreuzzüge aus biblischer Perspektive. Dann die Kreuzzüge im Kontext der islamischen Expansion. Und dann die Aufgabe des Johanniterritters im 21. Jahrhundert. Das ist eine große Ansage als dritten Punkt, zu dem ich eigentlich gar nicht viel sagen kann, weil ich gar kein Johanniterritter bin. Aber ich habe trotzdem was dazu mitgebracht, so als Anregung. Also das wären so die drei Punkte. Und als erstes schauen wir uns mal die Geschichte, die Entstehung des Johanniterordens an. Hier aus einer Geschichte des Johanniterordens von Ernle Bradford. Der souveräne militärische und Krankenpflegerorden des heiligen Johannes zu Jerusalem, zu Rhodos und zu Malta ist der älteste Ritterorden und der drittälteste geistliche Orden der christlichen Welt. Er ist uns als einziges unmittelbar aus der Zeit der Kreuzzüge erhalten geblieben. Der Orden hat seinen Ursprung in einem Pilgerhospiz in Jerusalem, das um das Jahr 1080 nach Christus von italienischen Kaufleuten aus Amalfi gegründet worden war. Der Vorsteher des Hospizes damals war der Benediktinermönch Gerhard und das Ganze war geleitet von Benediktinern. Durch die Kreuzzüge, die dann ja wenige Jahre später beginnen, der erste Kreuzzug 1096 bis 1099, 1080 die Gründung des Hospizes, wird dieses Hospiz auf einmal ganz wichtig. Die Kreuzfahrer nehmen Jerusalem ein, 1099, und jetzt finden sie dort ein christlich geführtes Hospiz. Und dort kann man sich versorgen lassen, verpflegen lassen, und das ist insgesamt eine sehr gute Sache. Also sind die dorthin gegangen und haben sich gesund pflegen lassen, wenn sie krank waren, oder haben eine gute Suppe gekriegt und waren dankbar für diesen Ort. Und dann hat man natürlich, weil es ja ein geistlicher Ort war, dort waren ja Mönche, hat man diesem Ort auch etwas zukommen lassen. Eine Gabe, zum Beispiel einen Zehnten. Und da gibt es den Balduin von Boulogne, der hat ein Zehntel der Kriegsbeute aus dem Sieg über die Ägypter diesem Hospiz vermacht. Das war eine Menge. Und das haben sich andere zum Vorbild genommen und haben auch den Zehnten gegeben. Und das wurden immer mehr, die das machten, weil sie dankbar waren für dieses Hospiz. Und dann kam auch irgendwann Land dazu. Und dieses Land war nicht unbedingt Land da unten im Mittelmeerraum, sondern das war irgendwo in Europa. Und dann ist dieser Orden immer reicher geworden und wird dann zu einem der, ja, zu dem reichsten Orden der damaligen Zeit. Hier die Besitztümer bzw. Kommenden des Johanniterordens um 1300. Und es weitete sich ein Netz von Tochterhospizen über die Pilgerwege nach ganz Europa hinein aus. Tochterhospize und Ländereien, Besitz, Geld, ein ganz reicher Orden, der dann, weil er nicht nur Kranke und Arme pflegt, sondern diesen auch Schutz gewährt, mehr und mehr auch einen militärischen Zweig bekommt. Die Pilger auf ihren Routen hin nach Jerusalem mussten ja beschützt werden und da brauchte man schon ein Schwert, gerade wenn es durch die muslimischen Gebiete ging, aber auch auf anderen Strecken konnte es gefährlich werden. Also wird ein militärischer Zweig gegründet, das ist dann um 1130, dann werden dem Orden auch Burgen überlassen und in dieser Zeit, und daran wird dann deutlich, eine Burg überlässt man nur jemanden, der auch kämpft. Und ja, dann entwickelt sich also dieser militärische Zweig, der Nachfolger von dem Bruder Gerhard, der betreibt vor allem dieses, dass dieser Zweig, dieser militärische, militante Zweig dann immer stärker wird. Das Vorbild für diesen militärischen Zweig ist der Templerorden, der dann ja auch irgendwann aufgelöst wird und auch übergeht, soweit ich weiß, in den Besitz oder die Besitztümer aus dem Templerorden dann übergehen in den Besitz des Johanniterordens. Ja, damit kommt natürlich dann auch durch diesen militärischen Zweig die Verquickung und Verwicklung in die Kreuzzüge. Und so sehen wir, dass die Kreuzritter eben auf diesen Kreuzzügen auch mitkämpfen. Und damit haben wir natürlich eine Situation, die vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, auch eine gewisse Belastung darstellt. Ja, man ist eben nicht nur Nachfolger der Krankenpfleger und der Hospizgastgeber, sondern man ist auch Nachfolger der kämpfenden Ritter in den Schlachten um das Heilige Land, um Jerusalem. In dieser Nachfolge steht man auch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber wenn man sich mal so umhört, dann ist das ja auch eine große Hypothek, die Kreuzzüge. Man frage mal so die Menschen im Land, ja, was halten Sie denn vom Christentum? Und dann kommt man, wenn die Leute entsprechend drauf sind, recht schnell auch auf das Thema Kreuzzüge und sagt, bleib mir weg mit deinem Gott, ihr habt ja die Kreuzzüge veranstaltet. Und dann muss man erstmal eine ganze Aufarbeitung beginnen, um ja, da so ein bisschen Licht reinzubringen. Und in gewisser Weise wollen wir das auch heute Abend tun. Wir werden also eine Einordnung der Kreuzzüge vornehmen, die uns in gewisser Weise helfen kann, mit dieser Hypothek, die auf uns erst einmal liegt, umzugehen, sie vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal, was war denn ein Kreuzzug? Ich frage mal, wer war dort schon? Noch keiner? Ich auch nicht. Aber ich dachte mir, dass vielleicht jemand hier wäre. Krak, de Chevalier, Syrien. Ja gut, nach Syrien kommt man heute nicht mehr so gut rein. Aber das könnte so ein Ort sein, wo man mal hinfährt, wenn es wieder möglich ist, um sich das anzugucken, so eine Kreuzritterburg. Ein Kreuzzug war ein heiliger Krieg, der zur Wiedererlangung christlicher Besitzrechte oder zum Schutz der Kirche oder der Christen gegen diejenigen ausgetragen wurde, die als äußere oder innere Feinde der Christenheit angesehen wurden. Man kann sagen, in gewisser Weise verbindet sich der Gedanke der christlichen Wallfahrt, die ab 314, also ab der konstantinischen Wende, immer wichtiger wird, die christliche Wallfahrt verbindet sich mit dem militärischen Kampf. Das ist eigentlich so, was mit den Kreuzzügen geschieht. Man pilgert ja, man nimmt ja sein Kreuz auf sich, man pilgert nach Jerusalem, aber man tut es bewaffnet und um dort zu kämpfen. Der Gedanke des Kreuzzuges ist höchstwahrscheinlich im Rahmen der Reconquista Spaniens entstanden. Die endet ja 1492, aber schon in den Jahrhunderten davor war das eine stetige Auseinandersetzung mit dem Islam, wo auch gewisse Erfolge erzielt wurden durch die normannischen Ritter und die Päpste das sehr wohl genau beobachteten, was da passiert, welche Erfolge man hat, den Islam wieder zurückzudrängen. Und man hat dann dort schon diese Ablässe gewährt und gesagt, wenn ihr dort mitkämpft in Spanien, wenn ihr die und die Stadt mitbefreit, dann könnt ihr Sündenerlass bekommen. Und diesen Gedanken hat man dann später auch auf die ersten Kreuzzüge übertragen, wie wir dann noch gleich sehen werden. Jetzt möchte ich zuerst einmal die Kreuzzüge im Licht der Bibel betrachten. Und das Erste, und das finde ich ganz fundamental wichtig, wir haben von der Kreuzigung Jesu bis zum ersten Kreuzzug einen Abstand von über 1000 Jahren. Und das ist wichtig, dass man das vor Augen hat, dass es ganze 1000 Jahre gebraucht hat, damit so etwas wie die Kreuzzüge überhaupt geschehen konnte. Wir kommen später auf diese Folie noch einmal zurück. Die ersten 300 Jahre bis zur konstantinischen Wende ist das Christentum eine Bewegung, die sich durch das Wort und durch das vorgelebte Leben seiner Jünger ausbreitet. Erst danach kommt es zu dieser teils unseligen Verquickung von Staat und Kirche. Und erst in der Folge dessen ist so etwas wie die Kreuzzugsidee überhaupt entstanden. Aber auch nicht nur deshalb, sondern da sind verschiedene Gründe. Aber wichtig ist, die ersten 300 Jahre eine komplett gewaltfreie Verbreitung des Evangeliums. Es waren die Christen, die verfolgt wurden durch das Römische Reich. Und 1000 Jahre, bis überhaupt ein Kreuzzug entstehen konnte. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass Jesus Christus der Gekreuzigte ist. Und das Neue Testament und die Lehre der Apostel ganz klar macht, wer diesem Christus folgt, muss auch so leben und sterben wie er. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz. Jesus wurde gekreuzigt, er ist auferstanden von den Toten und er hat uns damit ein Vorbild hinterlassen. Und damit ist klar, dass der Kreuzzugsgedanke hier null reinpasst. Damit kann man keinen Kreuzzug begründen. Es funktioniert nicht. Das Wesen des Reiches Gottes, es ist ein Reich nicht von dieser Welt, wie Jesus es vor Pilatus gesagt hat, als es um diese Frage geht, was ist Wahrheit? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Es ist eben ein Reich Gottes, das dort gebaut wird. Es ist ein Reich, das in der Kraft des Wortes besteht. Es ist nicht ein irdisches Jerusalem, sondern es ist ein himmlisches Jerusalem, wie die Offenbarung ganz am Ende aufzeigt. Darum geht es. Deshalb stirbt Jesus am Kreuz, dass wir in das himmlische Jerusalem kommen. Nicht das irdische ist das Ziel, sondern das himmlische. Wir suchen nicht die hiesige Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So haben die Glaubensväter immer gelebt und das hat Jesus verkündigt und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, deshalb können meine Jünger nicht für mich kämpfen. Auch das spricht total gegen die Kreuzzugsidee. Und dann natürlich ganz offensichtlich die Lehre Jesu, zum Beispiel in der Bergpredigt, liebet eure Feinde, segnet die euch verfolgen. Da kannst du nicht auf die reinschlagen mit dem Schwert, sondern du sollst sie ja segnen und du sollst sie lieben. Also das ist die Lehre Jesu gewesen. Und als der Petrus im Eifer des Gefechts beziehungsweise mit seiner heißblütigen Art dem Malchus das Ohr abschlägt, um die Gefangennahme Jesu zu verhindern, da sagt Jesus, stopp, halt. Und er heilt das Ohr und er sagt, keine Waffen. Ich muss in die Hände der Menschen gegeben werden. Ich muss am Kreuz sterben. Es ist alles so von meinem Vater gewollt. Und noch mehr, wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Wenn man sich das überlegt, was da in der Schlacht von den Hörnern von Hattin beim dritten Kreuzzug geschieht, wo die Johanniter auch mitgekämpft haben, da ist genau das, was Jesus hier sagt, auch eingetreten. Sie nehmen das Schwert und sie kommen durch das Schwert um. Jesus hat es gesagt, auf diese Weise könnt ihr das Reich Gottes nicht bauen, es funktioniert nicht. Wenn ihr das Schwert nehmt, werdet ihr durch das Schwert umkommen. Das heißt, die Idee des Kreuzzuges lässt sich nicht aus der Bibel, lässt sich nicht aus der Lehre Jesu ableiten und das erklärt, warum es einen tausendjährigen Abstand gibt zwischen der biblischen Offenbarung und den ersten Kreuzzügen. Und dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, ja, warum sind sie dann trotzdem gekommen? Warum hat die Kirche trotzdem aus sich heraus so etwas wie die Kreuzzüge hervorgebracht? Was ist der Grund dafür? Und diese Antwort, die kann man eigentlich nur im Kontext der islamischen Expansion verstehen. Nur daher. Und deshalb halte ich habe die beiden hier so eingekringelt, die Verbindung Mohammed und Kreuzzug für viel relevanter und viel erklärender wie Kreuzigung Jesu und erster Kreuzzug. Der Abstand hier ist 450 Jahre und es zeigt sich, dass wir hier eine direkte Verbindung haben, weil die Kreuzzüge eben auch eine Antwort sind auf das, was durch den Islam mit Jerusalem und dem christlichen Nahen Osten oder bis dahin christlichen Nahen Osten geschieht. Die Kreuzzüge kennen aus meiner Sicht, und da bin ich natürlich nicht alleine, das ist klar, nur im Kontext der islamischen Expansion wirklich verstanden werden. Und das muss in der Diskussion mit denen, die sagen, ja, aber ihr mit euren Kreuzzügen, euren Gott kann man doch gleich vergessen, das muss man mal in aller Ruhe und nüchtern untersuchen, wie ist das denn jetzt eigentlich alles so entstanden, bevor man allzu schnell den Gott der Bibel einfach verwirft. Schauen wir uns das mal an. Wie war das bei Mohammed? Mohammed sagt, mir ist geboten, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist die Lehre Mohammeds. So hat er auch gelebt. Der Dschihad. Das ist hier eine Episode, die ist den Muslimen bekannt. Wir Christen kennen diese Episode weniger. Vielleicht doch der eine oder andere. Als das Glaubensheer und ihre Helfer abzogen, ließ Mohammed die Juden in dem Hause der Tochter Al-Haritz, einer Frau von den Banu al-Najjar, in Medina einsperren. Dann begab er sich auf einen Platz, der noch heute der Marktplatz in Medina ist, und ließ dort Gruben graben. Dann ließ er die Männer der Banu Quraiza truppweise vorführen und vor den Gruben hinrichten. Es waren 600 bis 700 Mann, nach anderen Angaben 800 bis 900. Diese jüdischen Männer wurden hingerichtet, sie wurden geköpft und wurden in diese Gruben geworfen. Dann wurden die Gruben verschüttet und das alles hat auf dem Marktplatz von Medina stattgefunden. Die Frauen und Kinder wurden versklavt, in die Sklaverei verkauft. Drei Juden haben dieses Massaker überlebt, weil sie zum Islam konvertiert sind. Das steht am Anfang der islamischen Geschichte und das müssen wir einfach als nüchterne Fakten auch sehen. Ja, das steht am Anfang. Das hier ist aus das Leben Mohammeds, Ibn Hisham, ein arabischer Historiker, 829 nach Christus, also relativ nah dran an den Geschehnissen. Und jetzt nicht irgendeine Schilderung aus christlicher Sicht, sondern es ist aus islamischer Sicht, es ist auch akzeptiert als islamische Historie, dass Mohammed das gemacht hat. Natürlich noch ganz andere Sachen gemacht, die wir hier gar nicht thematisieren möchten. Das war übrigens bei der Grabenschlacht 627 nach Christus. Angeblich auf direkte Eingebung des Erzengel Gabriels. So hatte er es verstanden. Jetzt folgt die atemberaubende Expansion des Islams. Der Kreuzzugshistoriker Hans-Eberhard Meyer schreibt, schon bald nach Mohammeds Tod hatte sich gezeigt, welche ungeheure politische Stoßkraft in der neuen Religion lag. Beflügelt von der Idee des Dschihad, des heiligen Krieges, der sich von der christlichen Spielart grundlegend dadurch unterschied, dass er weder in der Theorie noch in der Praxis ein Verteidigungskampf, sondern vom ersten Moment ein offensives Unternehmen war, stießen Araber in einer atemberaubenden Expansion nach Osten und Westen vor. Das ist von einem Historiker, der das Ganze ganz nüchtern anhand der Quellen untersucht. Und jetzt kann man mal so durchgehen, was da alles so passiert ist. Die Hedschra, das ist ja der Beginn der islamischen Zeitrechnung, die Auswanderung von Mekka nach Medina. Dann haben wir 632, das Todesjahr Mohammeds Herrschaft über ganz Arabien, die natürlich auch eine Eroberungsherrschaft war. Dann 635, Eroberung von Damaskus, gehörte ja zum Byzantinischen Reich, christlichem Reich, wird jetzt erobert, dann 38, Kalif Omar erobert Jerusalem, 42, Alexandria, ein Ort großer christlicher Theologen und theologischer Schulen, also damals ein ganz, ganz wichtiger Ort der Christenheit. Dann 45, das christliche Barka in Libyen, 74, ein Angriff auf Konstantinopel kann abgewehrt werden. 710, Eroberung der letzten christlichen Stadt Nordafrikas. Das ehemals christliche Nordafrika ist islamisiert. Natürlich waren dann immer noch viele Christen dort, aber die Oberherrschaft war muslimisch. Und dann 711, das die Überschreitung der Meerenge von Gibraltar, Beginn der Eroberung der Iberischen Halbinsel, 713 Eroberung Barcelonas. Dann kommt Eroberung Narbonnes, Toulouse, Belagerung und dann dieses bekannte Ereignis. Wie bitte? der Sieg Karl Martells über die muslimischen Araber bei Tours und Poitiers, Stopp des Vormarsches im Westen, 846, Plünderung der Kathedralen Petrus und Paulus in Rom. Das war natürlich auch ein Fanal für die Christen, wenn selbst der Papst in seiner Kathedrale nicht mehr sicher ist und tributpflichtig wird. Wenn der IS heute sagt, er möchte seinen Banner auf dem Petersdom haben, dann hat das natürlich auch Referenzen zu dieser Zeit. Der Islam sagt, was einmal islamisch war, muss auch wieder islamisch werden. Deshalb sagt Erdogan auch, Jerusalem muss wieder türkisch werden. Was einmal islamisch war, muss wieder islamisch werden. Das ist bei den Muslimen ganz stark verankert. 966 Verbrennung des Patriarchen Johannes auf dem Scheiterhaufen durch Muslime in Jerusalem. 996 Zerstörung von St. Jakob zu Compostela, der drittwichtigsten Wallfahrtsstätte der Christenheit durch ein muslimisches Heer. Das war natürlich auch wieder ein Fanal, weil es eine Demütigung war und das sprach sich in Europa herum. 1009 nach Christus, der Fatimiden-Kalif al-Hakim, ein Schiit, ordnet die systematische Zerstörung sämtlicher christlicher Heiligtümer einschließlich der Grabeskirche in Jerusalem an. Insgesamt, so heißt es bei manchen Historikern, 30.000 Kirchen wurden in hasserfüllter Akribie geplündert oder zerstört. Dieser Mann hat es besonders arg getrieben. Es gab natürlich auch andere islamische Herrscher, aber er war einer der ganz Schlimmen. Ja, dann 1063 nach Christus, Ermordung des christlichen Königs von Aragon durch einen Moslem. Der Historiker Runciman, der auch eine große Kreuzzugsgeschichte geschrieben hat, schreibt, eine Erschütterung geht durch Europa. Das ist natürlich dann auf den damaligen Newswegen gegangen, nicht über Facebook und Fernsehen, aber das ging als Erschütterung doch durch die Städte Europas. 1064 nach Christus, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite im Osten, Zerstörung der armenischen Hauptstadt Ani durch die muslimischen Seldschuken. Und jetzt kommt das Jahr 1071 und das ist ein ganz wichtiges Datum. Die Byzantiner versuchen von Konstantinopel aus das heutige Anatolien bzw. Armenien zurückzuerobern von den Muslimen und scheitern in diesem Versuch. Der Kaiser Romanos IV. Wird gefangen genommen und Runciman schreibt, die Schlacht von Manzikert war das entscheidende Unglück der byzantinischen Geschichte. 1071, jetzt sind wir nur noch wenige Jahre vom ersten Kreuzzug entfernt und das zeigt auch, was der Anlass ist, denn jetzt werden von den Byzantinern Gesandte in den Westen gesandt und die sagen, Leute, ihr müsst uns helfen. Wir schaffen das alleine nicht mehr, wir brauchen Hilfe. Ich halte den Gedanken eines toleranten und friedfertigen Islams für eine Illusion. Wenn man sich diese Geschichte anguckt, dann ist das eine blutige, eine expansive, eine aggressive Expansion. Da ging es um Eroberung und da ging es um zuerst einmal Schocküberfall, Ermordung der Insassen der Städte, Zerstörung von Kirchen. Und dann ist man später in Tributverhandlungen gegangen, dann wurde verhandelt, dann haben die Christen Dhimmi-Status bekommen, das heißt, sie wurden steuerpflichtig mit einer Zusatzsteuer und dann konnten sie relativ friedlich und unbehelligt leben. Das darf man aber nicht als Toleranz verkaufen. Denn das ist etwas, was vorher durch den Schocküberfall, durch die Ermordung von vielen Menschen, durch Zerstörung von Kirchen etc. etc. hat man sich das natürlich eingehandelt. Die Leute haben gekuscht und haben dann die Steuer bezahlt, die man zahlen musste, und dann konnte man einigermaßen gut unter islamischer Herrschaft leben. Aber das, was davor gelaufen ist, das muss man auch sehen. Diese Eroberungen sind alle nicht freiwillig übergeben worden, sondern es sind im Eroberungskriegszug genommen worden. Und genau aus diesem Grund halte ich die Kreuzzüge in gewisser Weise für verständlich. Ich rechtfertige sie nicht, kann man nicht. Wir sehen das ja vom Neuen Testament her, wir haben das einleitend gesehen. Man kann es mit dem Neuen Testament nicht belegen, es gibt keine christliche Rechtfertigung dafür. Aber verständlich, aus dem, was gelaufen ist, aufgrund des Druckes, den der Islam aufgebaut hat, und zwar an allen Fronten, wenn man sich das mal überlegt, von Spanien kommt der Druck, von Italien kam der Druck, zumindest zeitweise, und dann Konstantinopel kam der Druck ganz massiv. Konstantinopel wurde mehrfach immer wieder versucht zu erobern, bis sie es dann endlich geschafft haben. Das ist ja dann schon weit nach der Kreuzzugzeit 1453, die Eroberung Konstantinopels. Das war die christliche Stadt Europas schlechthin, da konnten alle anderen Städte nicht mithalten. Das war die Stadt schlechthin. Das war das Jerusalem Europas in gewisser Weise. Dass diese Stadt gefallen ist, und das hat man eben über Jahrhunderte versucht, und es war für das christliche Europa auch ein Bollwerk. Der Bosporus war dann schon die Grenze geworden, und man hat natürlich versucht, diese Grenze zu halten. Das heißt, man hat islamischen Druck auf allen Fronten gehabt. Und jetzt kommt der Hilferuf nach der Schlacht von Manzikert, und jetzt muss der Westen reagieren. Und man sagt, dass die Schlacht von Manzikert für den Westen letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat und die Leute gesagt haben im Westen so, gut, jetzt müssen wir wirklich helfen. Und dann ist eben Papst Urban auf dem Konzil von Clermont, hat er eben die Christenheit aufgerufen und wollte ein Ritterheer aufstellen. Und niemand hat eigentlich mit dieser Resonanz gerechnet, die dann kam. Er hat auf diesem Konzil dann ja verschiedene Versprechungen gemacht, die aus meiner Sicht viel zu weit gegangen sind. Man kann niemandem das ewige Heil versprechen, indem man sagt, du nimmst dein Kreuz auf dich, ziehst deinen Waffenrock an und gehst mit dem Schwert nach Jerusalem, und wenn du dort fällst, dann ist dir das ewige Leben sicher. Das kann man geistlich als Papst nicht und niemandem versprechen, aber wie wir hier sehen, ist es genauso geschehen. Wenn einer dort in wahrer Buße fällt, so darf er fest glauben, dass ihm die Vergebung seiner Sünden und die Frucht des ewigen Lebens zuteil werden wird. Das war der Aufruf zum ersten Kreuzzug. Der erste Kreuzzug ist dann in diesem Zeitraum 1096 bis 1099 nach Christus. Da gibt es erstmal so diese Volksbewegung, die dann auch teilweise mordend durch europäische Städte zieht. Juden werden umgebracht in Europa, was für die Juden bis heute eine ganz, ganz schwere Last ist, daran zu denken, dass das von der Christenheit an ihnen getan worden ist. Das war dieser Volkskreuzzug, der dann jämmerlich gescheitert ist. Dann, sobald sie über den Bosporus übergesetzt sind, dann von den Seldschuken einfach aufgerieben worden. Die Ritter, die sich dann später in Konstantinopel treffen und dann den Treueeid auf den Ostkaiser schwören und dann übersetzen auf die andere Seite, die sind dann sehr viel erfolgreicher. Dann wird ja Antiochia eingenommen und dann 1099 von einem relativ kleinen Ritterheer wird dann Jerusalem auch erobert. Mit einem bekannten Blutbad, was dann dort angerichtet worden ist unter den muslimischen und jüdischen Einwohnern Jerusalems. Das Gelbe ist die Westkirche, römisch-katholische Kirche, dann das Orangene, die griechisch-orthodoxe Kirche, also der Schisma ist ja 1054 nach Christus, und dann die Mohammedaner sind grün. Deswegen sehen wir eben auch, dass diese ganzen ehemals christlichen Gebiete, das war ja alles christlich hier, alles christliche Reiche, byzantinisches Reich und dann verschiedene christliche Reiche, lauter Bistümer waren hier, kirchentheologische Schulen, das ist dann eben hier im südlichen Teil alles islamisiert worden.
Und das Unterste? Das sind die Kreuzfahrerstaaten.
Hier, das sind die Kreuzfahrerstaaten, ja, genau, die dann entstehen. Genau, hier steht es. Blau, Kreuzfahrerstaaten. Ja, dann gehen wir weiter. Jetzt meldet sich mein Computer. Da muss ich einmal kurz hingehen, das stört. Der zweite Kreuzzug, da geht es um die Grafschaft Edessa, hier ein Kreuzfahrerstaat, der verloren geht, 1144, und dann kommt es durch die Predigt von Bernhard von Clairvaux in Europa wieder zu einer Kreuzzugsbewegung und es zieht ein weiterer Kreuzzug in Richtung Kreuzfahrerstaaten. Dann kommt der dritte Kreuzzug, also wir müssen das jetzt schnell machen, ja. Man kann so dicke Bücher darüber lesen, aber wir machen das zügig. Der dritte Kreuzzug 1187 bis 1192, hier ist das Schlachtfeld bei den Hörnern von Hattim, bei Tiberias, also am See Genezareth. Auf diesem Schlachtfeld hier hat diese Schlacht stattgefunden. Richard Löwenherz, Friedrich I., Barbarossa sind diejenigen, die dann nach dieser Schlacht, bei der die Johanniter auch mitkämpfen, die dann verloren geht gegen Saladin, die ziehen jetzt dann los auf den dritten Kreuzzug. Saladin nimmt Jerusalem zurück, besiegt Jerusalem. Und dieser Kreuzzug scheitert. Die deutsche Abteilung geht relativ schnell verloren. Weiß jemand warum? Kleiner Test, kleiner Geschichtstest. Ja, genau. Der Friedrich I. Barbarossa, der springt in den Fluss Saale oder Salev und will rüberschwimmen und ertrinkt. Und damit ist die deutsche Expedition schon vorbei und die englische zieht dann noch weiter. Aber auch das ein gescheitertes Unternehmen, übrigens nicht mehr unter Führung der Kirche in dem Sinne, sondern wir sehen hier die staatlichen Oberhäupter, die jetzt hier die Herrschaft übernommen haben. Dann kommt der vierte Kreuzzug, eine Katastrophe, geht über Italien nach Konstantinopel und dann wird Konstantinopel geplündert und die Menschen getötet und gebrandschatzt. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und das hat dann dieses Schisma zwischen Ost- und Westkirche noch weiter vertieft. Das war nun schon aus theologischen Gründen tief und jetzt wird es durch dieses Ereignis noch weiter zerstört und man sagt eigentlich, dass die Ostkirchler bis heute darunter leiden, dass das damals geschehen ist, dass die Kreuzzügler diesen Umweg genommen haben, sich haben ablenken lassen, falschen Versprechungen gefolgt sind und dann Konstantinopel erobert haben, was natürlich ursprünglich gar nicht das Ziel war. ja, jetzt gibt es noch 5., 6., 7. Kreuzzug. Das sind dann kleinere Kreuzzüge. Die letzten Kreuzfahrer werden 1291 aus dem Nahen Osten vertrieben. Ja, als Fazit, nochmal Runciman, anders als das Christentum, das einen Frieden predigte, welchen es nie zu stiften vermochte, trat der Islam ohne Scham mit dem Schwert bewaffnet auf. Die Kreuzzüge sind aus meiner Sicht eine verspätete, gescheiterte Antwort auf diese massive islamische Expansion. Diesen historischen Zusammenhang muss man beachten und muss man auch denen aufdröseln, mit denen man im Gespräch ist, wenn es um die Kreuzzüge geht. Übrigens auch Muslimen, die dann auch schnell kommen und sagen, ihr bösen Christen mit euren Kreuzzügen. Entschuldigung, aber guck mal ein bisschen genauer hin. Wie war denn Mohammed drauf und wie lief das in den Jahren danach ab? Keine ruhmreiche Geschichte. Der islamische Dschihad hat das Ziel, den Glauben auszubreiten. Wie wir das an dem Anfangszitat von Mohammed gehört haben. Ich muss kämpfen, bis alle Welt Allah sich unterwirft. Das hat es im christlichen Glauben nie gegeben. Es ist also ein völlig anderer Ansatz. Es ist eine völlig andere Religion. Und nicht vergleichbar, und die Kreuzzüge sind eben vom Charakter her eher eine Reaktion auf diese Expansion und hat eher defensiven Charakter, der Versuch, christliche Besitzrechte, wie wir es eingangs gehört haben, wieder zu erlangen, die einmal verloren gegangen sind. Ja, so viel dazu. Jetzt kommen wir zu den Schlussfolgerungen für Ordensritter. Und ich habe die Ordensregel gelesen. Ich muss gestehen, mein Vater hat die noch nicht mal. Er hat selber konnte es gar nicht hören. Peter hat die sicherlich, meinte er. Hast du die Ordensregel irgendwo? Das ist so ein kleines rotes Heft, ne? Ja. Hat eigentlich jeder. Mein Vater hat sie nicht. Oder so. Also ich habe die Ordensregel in Paragraph 5 Ritterpflichten habe ich Folgendes gelesen und fand das ganz toll. Musst du sagen, da will man ja fast gleich in den Johanniterorden eintreten. Ich lese das mal vor. Der Johanniterorden soll sich treu zum Bekenntnis der evangelischen Kirche halten. Das Kreuz als Zeichen, achso, da geht es um den Ordensritter, das Kreuz als Zeichen seiner Erlösung tragen, des Evangeliums von Jesus Christus sich nirgends schämen, sondern es durch Wort und Tat bezeugen, den Angriffen des Unglaubens mutig und ritterlich im Glauben widerstehen und einen christlichen Wandel in Gottesfurcht, Wahrheit, Gerechtigkeit und guter Sitte und Treue führen. Der Johanniterritter soll die Verpflichtung zum Kampf gegen den Unglauben, zum Dienst und zur Pflege der Kranken, Alten und Schwachen als Zweck des Johanniterordens anerkennen und gegen die Feinde der Kirche Christi und gegen die Zerstörer göttlicher und menschlicher Ordnungen überall einen guten und ritterlichen Kampf kämpfen. Er soll nach besten Kräften die Werke des Ordens begünstigen und fördern. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Punkte rausgenommen. Das Kreuz tragen. Der Ritter soll das Kreuz als Zeichen seiner Erlösung tragen. Und da jetzt auch Damen da sind, die sind jeweils jetzt mitgedacht und mitgemeint. Es ist doch klasse, diese Ritter haben damals so ein Kreuz tatsächlich sich auf die Brust geheftet und sind damit nach Jerusalem gezogen. Also ich sage das jetzt mal etwas, finde ich jetzt klasse, weil ihnen das Kreuz wichtig war. Wir müssen heute nicht in irgendeinen bewaffneten Kampf ziehen, da dürfen wir dankbar sein, aber wir wollen mit Freuden dieses Kreuz Christi tragen. Er ist für unsere Sünde an das Kreuz gegangen. Und das, auf der Brust zu tragen, ist ein Bekenntnis nach außen, und das in der Brust zu tragen, ist das ewige Leben. Wenn man das verstanden hat, dass Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und das im Herzen ist und nach draußen als Bekenntnis, dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Und damit kann man durchs Leben gehen und damit kann man auch durch den Tod gehen. In den Tod gehen. Das ist das Erste, das Kreuz tragen. Das Zweite, das Evangelium bezeugen. Des Evangeliums von Jesus Christus sich nirgends schämen, sondern es durch Wort und Tat bezeugen. Und gerade weil die Kreuzzüge eine Auseinandersetzung mit dem Islam sind, möchte ich Ihnen allen das ganz herzlich ans Herz legen. Bezeugen Sie auch den Muslimen das Evangelium von Jesus Christus. Der Moslem braucht diese Botschaft. Das macht dieses kleine Zeugnis hier in dem Aufbruch von der türkischen Frau auch deutlich. Sie brauchen Jesus, weil auch sie ja Sündenvergebung brauchen. Ich bin jetzt gerade vor ein paar Tagen in Kassel Taxi gefahren, komme mit dem Taxifahrer ins Gespräch und spreche mit ihm über die Auferstehung. Und er sagt, mein Glaube verbietet es mir, das zu glauben, was du da sagst. Von der Auferstehung Christi. Dann habe ich gesagt, ja, welchen Glauben haben Sie denn? Ja, ich bin Mohammedaner. Er hat wirklich gesagt, Mohammedaner. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, was macht man denn mit der Sünde? Und dann sagt er, ja, ich tue gute Taten. Wenn ich die guten Taten tue, dann löscht das die bösen Taten aus. Und dann bin ich vor Allah in Ordnung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, gucken Sie mal, das ist wie, wenn Sie über die rote Ampel fahren und Sie kriegen Punkte in Flensburg, die werden Sie nicht dadurch los, dass Sie ganz oft über die grüne Ampel fahren. Das funktioniert nicht. Das hat ihm als Taxifahrer eingeleuchtet. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, was sein Prophet und was Jesus im Vergleich ist. Ich habe gesagt, Ihr Prophet liegt in Medina in seinem Grab. Der ist tot. Und meiner ist von den Toten auferstanden. Das heißt, der ist mächtiger. Und jetzt denken Sie mal darüber nach. Das war ein ganz nettes, freundliches Gespräch. Man kann mit den Leuten sehr offen über Gott sprechen. Die sind sehr, sehr bereit dazu, weil das für sie das Normalste von der Welt ist. Nicht so wie wir hier im Westen oft, ja, das ist so ein Privatthema, über das redet man nicht. Für die ist das das Normalste von der Welt. Also man kann mit den Moslems über den Glauben reden. Und wenn wir das hier lesen als Ordensregel, ja, des Evangeliums von Jesus Christus sich nirgends schämen, sondern es durch Wort und Tat bezeugen. Wir dürfen und werden den Moslems nicht den Schädel einhauen. Aber so wie Franz von Assisi auf einem der Kreuzzüge es gemacht hat, dem Sultan das Evangelium erklären, das können wir machen. Und das ist ein Gebot der Liebe und da hat man auch wirklich eine gute Botschaft weiterzusagen. Denn deren Prophet liegt tot in Medina begraben, unser ist auferstanden von den Toten. So, das Dritte ist den Kampf kämpfen. Es gibt weiterhin einen Kampf zu kämpfen. Ich glaube, auch mit dem Islam gibt es einen Kampf zu kämpfen. Den Angriffen des Unglaubens mutig und ritterlich im Glauben widerstehen und gegen die Feinde der Kirche Christi und gegen die Zerstörer göttlicher und menschlicher Ordnungen überall einen guten und ritterlichen Kampf kämpfen. Man muss es so sehen. Der Islam ist eine antichristliche Religion. Ich weiß, es ist unbequem, wenn man das sagt, aber es ist wirklich so. Mohammed kannte den christlichen Glauben, er kannte den jüdischen Glauben. Und wer den Koran liest, wird schnell merken, die Stoßrichtung ist gegen die Bibel. Die Bibel sagt, Gott ist ein dreieiniger Gott. Der Koran sagt, nein, nicht drei, denn alle, die drei sagen, sind verflucht. Es ist gegen die Christen gerichtet. Das Zweite ist, Gott sagt, Jesus ist mein geliebter Sohn. Und der Koran sagt, Gott hat keinen Sohn. Und alle, die sagen, Gott hat einen Sohn, sind verflucht. Und das Dritte ist, dass Jesus Christus für unsere Sünden gekreuzigt wurde. Der Koran sagt, Sure 4, 157, nicht Jesus wurde gekreuzigt, sondern einer, der ihm ähnlich sah. Das heißt, keine Sündenvergebung. Und das ist die große Not des Moslems. Das ist aber auch die antichristliche Stoßrichtung des Islams. Das muss man verstehen, das muss man begreifen. Jesus hat von den falschen Propheten gesprochen, die kommen werden. Und Mohammed ist so ein falscher Prophet. Das ist eine unbequeme Botschaft, aber das ist die Realität. Und da sehe ich hier auch eine Aufgabe für den Orden. Wiederum, Gewalt geht nicht mehr. Wollen wir auch nicht, weil es vom Neuen Testament her verboten ist. Passt nicht zu Jesus. Aber das zu erkennen, dass hier eine Gegenbewegung da ist, die den Glauben zerstören will, und da mit den entsprechenden Waffen vorgehen, das denke ich schon. Und welche Waffe ist das? Das ist diese hier. Denn die Bibel sagt, es gibt nur ein Schwert, das wir führen dürfen, und das ist das Wort Gottes. Man schaue mal Epheser 6, diese Kampfrüstung des Glaubens. Ist eigentlich genau das Richtige für Johanniterritter, ja? Das, diese Kampfrüstung des Glaubens ist eine totale Glaubensausrüstung, ist alles geistlich. Und das Schwert, das dort geführt wird, ist die Bibel. Und damit kann man kämpfen, damit kann man streiten, damit kann man siegen. Und das möchte ich Ihnen ganz, ganz, ganz sehr ans Herz legen. Diese Ordensritter, die damals nach Jerusalem gezogen sind, die konnten mit Schwertern umgehen. Die konnten wirklich kämpfen. Wenn man das liest, was man mit so einem Schwert damals machen konnte, unglaublich. Ein Mann einmal durchtrennen, das ging, ja, wenn die damit umgehen konnten. Gott sei Dank machen wir das nicht mehr. Aber damit umgehen, das ist eine wichtige Aufgabe für alle. Für die Ordensritter besonders, für die Männer, aber auch für die Frauen. Hiermit umgehen, damit kämpfen. Und das Letzte, was ich sage, dann ist Schluss, nicht für das irdische Jerusalem, sondern für das himmlische Jerusalem kämpfen. Was haben die gemacht, um dieses irdische Jerusalem frei zu kämpfen, zu erobern, da reinziehen zu können? Ja, das ist was Tolles, wenn man nach Jerusalem kommt. Aber das eigentliche Ziel ist das Himmlische. Und da wollen wir alle hin. Der Weg ist Jesus. Und ich sage es hier mit den Worten des Paulus an Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Amen und vielen Dank.